Tatort Ostschweiz. Die FM1-Moderatorin Katharina Mistakidis redet mit Redaktorinnen und Redaktoren vom Tagblatt über Kriminalfälle, die die Region bewegen.
Im heutigen Fall lernen wir einen philosophischen Mörder kennen. Zumindest nennt ihn Luca Hochreutner so in seinem Artikel aus der Serie Tatort Ostschweiz. Luca, du bist Journalist beim St. Galler Tagblatt und Historisches interessiert dich.
Ja, ich mache etwa mal Geschichten über historische Themen im St. Galler Tagblatt.
Deine Quellen sind in dem Fall nicht aktuelle Geschehnisse, sozusagen, sondern du vergrabst dich dann im Archiv oder im Keller, oder?
In dem Fall vergrabe ich mich regelmässig im Archiv, genau, zum Beispiel in unserem eigenen. Wir haben hier ganz viele alte Ausgaben vom St. Galler Tagblatt. Und ja, bei unserem Keller trifft man mich etwa mal an, wenn ich in alten Zeitungen stöbere.
Du bist also auch für diesen Fall ins Archiv gestiegen, in den Keller sozusagen, für den Fall vom philosophischen Mörder Paul Irniger. Jetzt bevor wir den Fall behandeln, der in Rapperswil gipfelt mit, ja, man muss fast sagen, Selbstjustiz von der Bevölkerung, wollen wir den Paul Irniger noch ein bisschen genauer kennenlernen. Was hast du über ihn herausgefunden, über den, sagen wir mal, jungen Mann oder über das Kind sogar, Paul Irniger? So weit zurück bist du gegangen.
Man kann beim Paul Irniger von einem Menschen reden, der relativ ein unstetes Leben hatte. Es hat relativ früh angefangen, bei ihm kompliziert zu werden. Zum Beispiel, also er ist 1913 geboren und schon mit 6 ist sein Vater gestorben. Dort haben die Probleme von ihm ein bisschen angefangen, auch bei seiner Familie explizit. Seine Mutter hatte relativ schnell einen neuen Partner gehabt, hat selber Straftaten begangen, angefangen zu trinken. Und da sagt man, da hat es dann relativ schnell bei ihm angefangen, eben schwierig zu werden. Er ist relativ von einer Erziehungsanstalt gekommen. Dort ist es dann noch ein bisschen schlimmer geworden. Er hat Misshandlungen erfahren und hat dann irgendwann, ist es dann wieder ein bisschen bergauf gegangen, hat dürfen ministrieren in einer Kirche, hat sich dort sogar mit einem Priester angefreundet.
Das ist jemand? Wie alt war jemand dort?
Dort ist schon ungefähr, ja, so zwischen 8 und 12, würde ich sagen. Okay. Das ist so die Zeit. Ja,
gewesen, aber in der Kindheit, also wenn man die frühen Jahre anschaut, von der Kindheit, sehr schwierig, mit auch schon, wie ich so finde, Vorbilder, die vielleicht ein bisschen fragwürdig sind, wenn seine Mutter schon kriminell war?
Ja, Vorbild würde ich relativ sagen. Man redet ein bisschen von einer Hassliebe zu seiner Mutter. Mhm. Sie ist selber kriminell, sie hat ihn überhaupt nicht gut behandelt, darum ist er dann auch von ihr weggenommen worden. Später dann aber ist der Kontakt wieder neu entstanden und sie hat ihn dann bei seinen späteren Straftaten sogar noch entdeckt.
Also genau. Mutter, die eigentlich so ein bisschen wegweisend ist in dem Leben, wo er aber nachher dann auch in denen, wie du gesagt hast, Erziehungsanstalten, also schon den Namen, da schudert es mich gerade.
Ja.
Ist nicht sehr liebevoll und wie man junge Menschen auf einen guten Weg bringt.
Ja, das kann man sich definitiv nicht schön vorstellen, vor allem nicht in der Schweiz von den frühen 20er Jahren. Mhm. Ja, wie gesagt, er ist dort wirklich geschlagen worden, misshandelt, etwas vom Übelsten. Ja. Da kann man eigentlich sagen, ja, etwas viel Besseres hätte aus ihm gar nicht werden später.
Ist dann aber, wie du sagst, darauf gegangen, wo er hat eben anfangen zu ministrieren. Er hat genau. So ein bisschen in dem kirchlichen Umfeld eigentlich wieder wie es zuhause gefunden, Fuß gefasst, sich angefreundet.
Genau, man sagt, dass er extrem beeindruckt war von den katholischen Messen, von dem Ablauf dort, von den religiösen Ritual. Da hat ihm eine gewisse Ehrfurcht ausgelöst und er wollte dem Weg folgen. Er hat sich angefreundet mit einem Priester. Der hat ihn dann quasi als seinen Lieblingsministrant auch betitelt. Er hat extrem enges Verhältnis zu den Angehörigen von der Kirche gehabt. Da ist dann aber auch hat ein relativ trauriges Ende gefunden auch. Und zwar, wie gesagt, er war ein vorbildlicher Ministrant gewesen. Irgendwann ist er aber wieder aus dem Dienst rausgeflogen, weil er in seiner Kirche im Zürcher Eck in der Gemeinde, weil er dort gestohlen hat.
Also er ist eigentlich dort, wo er jetzt angekommen ist. Und ich stelle mir vor, ihm geht es gut. Also, respektive, zumindest, er ist in einem Umfeld, er kann ministrieren, ihm macht das Freude, er fühlt sich dort wohl, aufgenommen, angenommen. Und an dem Ort eigentlich klaut er etwas.
Ja.
Was hat er überhaupt gestohlen?
Kirchenschmuck, allerlei Sachen aus dem Pfarrhaus. Ist jetzt nicht genau überliefert, aber.
Wertsachen.
Genau, also, ja. Genau.
Zum die nachher, oder was hat er mit dem gemacht? Weiß man nicht so
sich
genau.
Selber.
Okay,
also ich glaube jetzt nicht, dass da so ein junger Bursch schon irgendwie dazu kommt,
ja, zum Beispiel zu verhökern. Du warst schon in Teenager-Jahren, oder?
Genau, ja.
Und ist dann dort rausgeflogen aus dem Umfeld, ich nehme an, das hat nicht wahnsinnig gut in seiner Laufbahn.
Ja, es geht. Also vorerst ist so die kriminelle Energie dann wieder ein bisschen abgeflacht und er ist der Kirche durchaus nicht abgeneigt gewesen. Lässt sich auch daran erkennen, dass er dann 1929 mit ungefähr 16 wieder probiert hat, um in ein Kloster einzutreten.
Wäre jetzt aus meiner Perspektive noch eine gute Idee? Also sozusagen in einem einigermaßen geschützten Rahmen, an einem Ort, wo er sich wohlfühlt, er ist gerne in dem kirchlichen Umfeld. Warum nicht sich aus allem rausnehmen, was ihn irgendwie in Versuchung bringen würde, um eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen, sondern einfach Mönch werden?
Warum eigentlich nicht? Er hätte sich auch seinen religiösen Gefühlen dort vollumfänglich widmen können. Hätte aber halt auch nicht funktioniert. Und zwar ist er relativ kurz darauf auch wieder rausgeschmissen worden aus dem Kloster. Wegen, ist jetzt nicht genau überliefert, aber halt aus allgemeinem Fehlverhalten. Er hat dann kurze Zeit nachher nochmal probiert, ein Klosterleben anzufangen. Und dort ist er dann freiwillig gegangen, weil ihm das Leben in dem Trappistenkloster einfach zu streng war. Also er hat sich dann da trotzdem nicht ganz können, rausnehmen und sich den ja, weltlichen Gelüst können entziehen.
Also wir sind jetzt wo noch so...
Jetzt momentan noch 16, das war 1929.
16, so um das herum hat die Klosterlaufbahn wieder verworfen. Und was macht man nachher mit einem so einem angefangenen Leben? Ich meine, eben, er hat seine Mutter, die ist noch irgendwo rum, aber das Verhältnis ist noch nicht wahnsinnig gut gewesen bis dahin.
Nein, bis jetzt noch nicht.
Was macht ein junger Mensch denn?
Ja, jetzt geht es eben so richtig los. Also ich würde sagen, wenn ich mir so in seine Biografie anschaue, dann geht es 1929 so richtig los mit dieser kriminellen Laufbahn.
Das ist ein Wendepunkt. Da ist mehr oder weniger Kloster, die Klosteridee.
Ja, ich nehme es an. Ja, das sind da dann nachher endgültig von einer kirchlichen Laufbahn entfernt hat.
Umgeschwenkt auf eine Kriminelle.
Ganz genau. Er ist dann umgezogen, eigentlich in der ganzen Schweiz. Er war Dieb, Vagabund, schreibt man immer. Ich habe sogar einmal das Wort Taugenichts gelesen. So ist es dann auf jeden Fall später in den Zeitungen geschrieben worden.
Ich würde sagen, so haben Sie die Zeitungen dann über ihn geschrieben?
Ja, wirklich. Da kommen wir dann später noch dazu. Okay. Aber da ist noch ein bisschen ein anderer Schreibstil. Ist da gewesen,
also. Ja.
Genau. er hat gestohlen. Also einfach ein Kleinkrimineller gsi und ist eigentlich so durch die ganze Schweiz durchgezogen. Er hat ständig gesündigt, sagt man, und hat dann aber trotzdem, irgendwie ist noch ein bisschen etwas von dem kirchlichen Gewissen in ihm drin geblieben. Er hat nämlich jeweils, wenn er etwas Kriminelles gemacht hat, hat er dann trotzdem noch beichtet, ganz viel.
Irgendein Gewissen ist rum, also etwas, wo ihm sagt, Paul, ist jetzt nicht so gut gewesen.
Genau. Das ist ja eben der Teil von dem extrem zwiespältigen Paul Irniger. Also wir haben einmal eben die Seite, wo eindeutig religiöse Gefühle da sind, ein gewisse, eine Moralvorstellung auch. Er hat
sehr hohe.
Ja, also. Offensichtlich. Er hat gewusst, dass die Sachen, die er macht, schlecht sind. Aber irgendwie ist es dann trotzdem immer wieder zu so Taten gekommen.
Und die kriminellen Taten sind ja manchmal wie... Also so aus dem Nichts auftaucht. Er ist vermeintlich dann gleich wieder auf eine richtige Spur gekommen und dann trotzdem wieder sozusagen abgeschlüpft.
Ja, da können wir so sagen. Das war auch der Fall gewesen, wo er in einer Küche gearbeitet hat von einem Hotel. Dort hat er dann ja, auch mehr oder weniger aus dem Nichts vorgelegt.
In dem Hotel?
In dem Hotel, wo er gearbeitet hat, genau. Und ja, er hat damit begründet, dass das Personal, wie er, schlecht behandelt worden ist von der Hotelleitung. Und was er noch gesagt hat, er wollte studieren, wie sich Menschen in so einem Notfall verhalten. Also es war quasi eine psychologische Studie von ihm. Genau, ja.
Aber eben, also die Absicht dahinter, das Personal wird schlecht behandelt. Also so da wieder die Moralvorstellung und die Vorstellung von was ist richtig und falsch, aber dann das Hotel anzünden.
Ja, die Vorstellung hat er dann halt mit ziemlich rabiaten Mitteln in Tat umsetzen.
Genau. Ist er da davor gekommen?
Nein, er ist nicht davor gekommen. Er ist dann in eine Arbeitsentzügungsanstalt reingekommen.
Das tönt schon.
Tönt natürlich auch schön, ja. Aber immerhin hat er dort eine Schreinerlehre anfangen. Also er hat dort können arbeiten, sich neu orientieren und dann auch eine vollwertige Ausbildung genau aus dem besseren Gefängnis mitnehmen.
Ja, also heisst, wenn er er hat dann die Strafe abgesessen und die Lehre gemacht.
Genau,
ja. Und als er rausgekommen ist, ist er wieder sozusagen wieder einmal an einem Anfang gestanden, wo es hätte gut kommen können.
Genau, er hat auch ziemlich viel Gutes im Gepäck gehabt eigentlich. Also er hat seine Freizeit, die er dort in der Arbeits- und Zürichsanstalt hatte, genutzt, indem er viel Philosophie gelesen hat. Auch theologische Schriften, also er ist auch zum Beispiel sehr interessiert gewesen im Kant seine Schriften. Hat ja auch eine ethische Bedeutung hat, die ihn dann auch wieder scheinbar ein bisschen geprägt hat. Und ist dann quasi als, ja, mit einem intellektuellen Rucksäckli wieder in die Freiheit entlassen worden.
Und hat den Rucksäckli gut genutzt für sich?
Ja, vorerst schon. Also er hat noch die Rekrutenschule absolviert, zuerst einmal. Ja, und dann könnte man eigentlich sagen, er hat mehr oder weniger den Rang gefunden.
Also da finde ich jetzt gerade auch, wie alt ist er da ungefähr?
Er war da ungefähr 17 gewesen.
Also, oder? Ein bisschen philosophisch interessiert, religiös interessiert, eine Schreinerlehre gemacht, schon quasi einiges Kriminelles auch angestellt, aber jetzt wäre die Chance da, um auf die Spur zu kommen.
Könnte man so denken, ja. Ist dann aber nicht passiert.
Wie das berühmte Aber.
Wie das berühmte Aber, ganz genau. Und zwar war er 1933 im Kanton Zug unterwegs gewesen. Er ist in einem Taxi gesessen und irgendwann ist dann der Taxifahrer rechts angefahren, weiß man nicht wirklich wieso. Und dann ist relativ schnell gegangen, dass der Taxifahrer einen Kopf, einen Schuss durch den Hinterkopf bekommen hat.
Von Paul Jerniger?
Genau, wohin? Der Paul Jerniger hat ihn von hinten verschossen.
Warum?
Es ist eine ganz plumpe Motivation dahinter gestanden und zwar hat er einfach sein Geld wollen. Also es war ein Raubmord gewesen.
Ist er denn da in dem Fall gefasst worden?
Dort ist er nicht gefasst worden.
Noch nicht gerade?
Dort ist er nicht gefasst worden. Dort, der berüchtigte Taxi-Mord von Bar im Kanton Zug ist dann auch jahrelang ungelöst gewesen. Und der hat der Paul Jerniger dann erst beichtet im Verhör dann nach den Ereignissen in Rapperswil, wo wir dann später noch dazu kommen.
Genau, also bevor wir jetzt auf Rapperswil zum den eigentlichen Höhepunkt kommen, macht sich der Paul Jerniger noch sein theologisches Wissen, das er sich seit klein auf angeeignet hat, und so ein bisschen sein philosophisches, das er sich angelesen hat, zu nutzen?
Ja, 1934 hat er dann, das war ein normales Ereignis gewesen vor dem Rapperswiler Mord, er ist auf Wanderschaft gegangen als falscher Priester, ist in verschiedenen Kirchen rumgezogen und hat dort sogar Messen gelesen, Beichten abgenommen und genau hat sich als falscher Priester ausgegeben.
Eine schillernde Persönlichkeit. Er muss ja auch etwas an sich haben. Also er muss ja schon etwas ausgestrahlt haben und gewusst haben, er hat ja Bescheid gewusst über die kirchlichen Gebrüchlichkeiten, oder?
Genau, er hat ziemlich gut Ahnung gehabt, sonst hätte die Maskerade auch nicht so lange funktioniert.
Mhm. Eben, er hat, Maskerade ist genau das richtige Wort, er hat sich dann da noch lange so durchgeschlängelt.
Ja, und er hat das ziemlich geschickt gemacht. Also man sagt auch, dass der Paul Jerniger ein Mensch war, der sich sehr gewählt hat ausdrücken. Er hat nie studiert, er hat nie einen anständigen Bildungsweg angestrebt, aber er hat scheinbar tönt wie ein Studierter.
Er hat Kant gelesen, er hat sich oder so selber in die Richtung weitergebildet.
Ganz genau. Und er hat sogar Messen auf Latinisch gelesen. Also er hat Latinischkenntnis gehabt, er hat Bibelkenntnis gehabt und hat dann auch mit seinen Priesterkollegen sich dann angemessen über die Themen können unterhalten. Und die sind auch ziemlich beeindruckt gewesen und haben gerne mit ihm geredet.
So viele Möglichkeiten, die der junge Paul Jerniger gehabt hätte, nachdem er ja eigentlich eben, in meinem Hinterkopf ist immer noch der verschossene Taxifahrer. Er macht das alles, während dem niemand weiss, dass er der Taximörder von Bar ist.
Es ist wirklich obskur, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt.
Oder? Er hätte aber so viele Möglichkeiten. Das heisst, er ist jetzt wieder an einer Stelle, wo er sich selber Latinisch beibringt. Er hat etwas erreicht. Er könnte jetzt einfach so weitermachen.
Hätte er theoretisch können. Wobei eben, ja, nach so einem Mord ist man wahrscheinlich nicht mehr die gleiche Person wie vorher. Aber er hätte theoretisch können den Rang bekommen. Aber, da haben wir nochmal ein Aber.
Genau, das kommt jetzt.
Ja, mit dieser Frömmigkeit ist es dann eben wieder nicht so lang gegangen. Er ist 1937 in der Chile eingebrochen. Erneut dort, wo er schon mal rausgeschmissen worden ist, weil er geklaut hat. Jetzt kannst du mal raten, was er gemacht hat dort.
Ja, irgendwelche Wertgegenstände von der Kirche geklaut.
Er hat geklaut, genau. Kirchenschmuck ungefähr im Wert von 1400 Franken. Natürlich ist das der Sachwert, der Idealwert ist wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Genau, dann ist er dort eingebrochen und hat das Ganze geplant mit einem Kompliz. Und der hat in der Nähe von Rapperswil schon auf ihn gewartet, damit die zusammen können, da Diebesgut zu verhökern.
Damals wird das verhökern. Wir erinnern uns an einen jungen Paul Irniger, der hat es einfach für sich geklaut, ist dann verwünscht worden. Und damals wird das aber verkaufen. Und da ist sozusagen der tragische Wendepunkt auch in dem Fall.
So ist es. Ja,
weil er dann auf Rapperswil ist.
Er ist dann eben durch die Umstände, weil sein Kompliz dort gewartet hat, weil die da irgendwie zusammen werden abgemacht haben, ist er dann auf Rapperswil gekommen. Genau, mit dem Velo von Egg, da ist eine Zürcher Gemeinde, auf Rapperswil gefahren.
Was haben die zwei weitergemacht, die zwei Komplizen?
Ja, ähnlich kriminell ist es weitergegangen. Sein Kompliz hat dann gesagt, ja, schau mal, dort in der Nähe von da hat es gerade so ein schönes, schickes Ferienhäuschen. Ich weiss gerade, dass die Besitzer weg sind, die sind nicht da. Könntest du eigentlich hier übernachten, oder? Paul Irniger hat auch gefunden, dass er eine gute Idee ist, dort eingedrungen. Und dort hat er dann ja, ein bisschen geschlemmt, könnte man sagen.
Also das Ferienhaus hat einen guten Vorrat gehabt?
Er hat einen guten Vorrat gehabt, genau. Er hat Wein gefunden, hat ganz viel Wein getrunken dort, hat super Lebensmittel gehabt, hat sich wirklich gut gehen lassen, hat dann sogar noch Leute eingeladen. Und ja, das ist relativ.
Er hat Leute eingeladen?
Ja.
Also seine Komplizen, irgendwelche, oder hat er also Zivilleute gegeben, oder?
Ja, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da werden scheinbar Medizinstudenten gewesen sein. Mit denen hat er dann so ein kleines Festgelage veranstaltet, auch in der Nähe vom See, sogar draussen.
Die haben natürlich nicht gewusst, wer das ist, oder?
Nein,
da taucht irgendein, eben, wie wir ja wissen, eloquente, einer, der gut kann reden, sich gut kann geben, verkaufen, Typ auf, der sagt, hey, ich habe noch ein paar Flaschen Wein, kommt noch. Also,
ja.
Was würdest du auch sagen als Medizinstudent? Oder allgemein als Student? Also,
ja, also da geht man definitiv nicht davon aus. Nein, vor allem eben bei so einem jungen, eigentlich relativ charismatischen Mann.
Mhm.
Da hätte man ja, die Bedrohung natürlich nicht nachvollziehen können.
Die Bedrohung, die er aber war?
Bedrohung drum, genau. Ja, weil er auch noch in dem Haus etwas anderes gefunden hat.
Was? Mach's nicht so spannend.
Leider nicht nur Lebensmittel und Wein, sondern auch noch eine Armee-Revolver und eine Pistole.
In den Händen von Paul Irniger. Nicht so gut.
Nicht so gut, nein, definitiv. Was sich dann auch kurz danach gezeigt hat, dann, nachdem er in dem Ferienhäuschen war, dort hat er auch noch ein paar Sachen mitgehen lassen, und zwar Feldstecher zum Beispiel, die dort mal relativ teuer waren, die hat er dann auch noch verkaufen wollen. Mit denen in seinem Sack hat er dann das Ferienhaus verloren und hat sich dann am Rapperswiler Seeufer hat er sich dann auf einer Parkbank wiedergefunden.
Weil er ja auch viel Wein getrunken hat und so, also wiedergefunden, sagst du, weil er vielleicht ja auch selber nicht so ganz genau gewusst hat, wie er jetzt hier angekommen ist.
Ja, sogar mal in einer Quelle gelesen, dass ein dort hundserbärmlich zumut war.
Ein rechter Kater.
Genau, ja.
Der Paul Irniger mit einem rechten Kater, Armee, Revolver und
Pistole
genau. Dabei und eben sein Diebesgut. Was war denn sein Plan?
Also hat da Diebesgut wollen in einem Optikergeschäft oder in verschiedenen Optikergeschäften verkaufen. Zu seinem Pech ist aber eine Warnung an verschiedene Optikergeschäfte rausgegangen, weil eben die Besitzer von dem Ferienhäuschen dann auch gemerkt haben, ja, da ist etwas verschwunden. Wenn da jemand verkaufen will, dann meldet es doch am besten der Polizei. Ist natürlich auch relativ ungewöhnlich, wenn jemand mit der Ladung mit optischen Geräten in so ein Geschäft hineinkommt und sagt, ja, den würde ich gerne verkaufen.
Ist der Optiker misstrauisch geworden? Der
ist ein Optiker misstrauisch geworden, hat die Polizei angerufen. Dort war der Paul Irniger aber schon wieder nicht mehr in seinem Geschäft.
Mhm.
Und so ist ihm der Polizist, der Alfons Kellenberger, der ist ihm dann auf die Schliche gekommen. So.
Du sagst jetzt so einfach auf die Schliche gekommen?
Gefunden hat er tatsächlich relativ schnell. Zu dem Zeitpunkt, wo der Paul Irniger auf dieser Parkbank am Rapperswiler Seeufer gesessen ist.
Mit einem rechten Kater
ist er dann auf ihn zugekommen und hat dann relativ schnell gesagt, Irniger, Sie sind verhaftet.
Fall fertig.
Nein, noch nicht
ganz.
Das Aber
kommt wieder.
Es kommt wieder das Aber. Genau, der Paul Irniger hat sich dann ja, im ersten Moment nicht gross gewehrt. Der Landjäger hat ihn dann durchsucht, aber leider nicht ganz so gut, weil er hat die Waffe übersehen, die er in seinem Mantel hatte.
Übersehen.
Er wird es nicht gut genug gemacht haben. Er hat wahrscheinlich auch nicht vermutet, dass er irgendetwas wird dabei haben und hat ihn dann auf der Polizeiposten einfach mitgenommen. Eigentlich mehr oder weniger durch das ganze Städtchen hat er ihn geführt, bis es dann zu den Polizeiposten gekommen sind. Dort hat er dann in seine Zellen rein, schubsen. Er war dann noch ganz kurz nicht wirklich aufmerksam gewesen, und dann ist es dann passiert. Der Paul Janiger hat sich umgedreht, hat blitzschnell die Pistole aus seinem Mantel rausgenommen und mehrere Schüsse auf den Polizisten abgeführt.
Alfons Killenberger war sofort tot gewesen.
Der war relativ schnell tot gewesen.
Und der Janiger auf und davon?
Er ist aus dem Polizeiposten rausgerannt, ganz schnell. Natürlich ist da nicht ohne Zeugen geblieben. Also man hat erstens einmal Pistolenschüsse gehört und nachher hat man dann so einen jungen Burst gesehen, wie er aus dem Polizeiposten rausrennt und sich möglichst schnell will davon machen. Und da haben dann die Menschen von Rapperswil relativ schnell gemerkt, was das da passiert.
Und haben dann wollen natürlich sofort Ding festmachen, oder?
Auch genau.
Halt, sind dem hinten noch.
Ja, da ist eine relativ grosse Verfolgungsjagd hat stattgefunden. Man ist ihm nachgegangen, eben auch bis zum Seeufer. Dort entlang hat man noch verfolgt. Irgendwann dann hat sich ein Mann auf dem Velo dazu bereit erklärt, um ihn zu verfolgen, weil es dann doch relativ schnell war. Man ist ihm nicht ganz hinten nachgekommen. Dann ist dann mit seinem Velo im nachgefahren, hat es dann auch geschafft, um ihn zu packen. Er hat gesagt, die lasse ich nicht mehr los. Die haben sich dann mehr oder weniger auf dem Boden.
Janiger hat sich gewehrt, das ist wahrscheinlich eine Schlägerei oder so.
Ja, es wird ausgesehen wie eine Prügelei. Genau, ist dann auch hat sehr tragisch geendet, weil wo der Paul Janiger dann gemeint hat, er werde körperlich überwältigt, hat er dann ein weiteres Mal seine Pistole gezückt und den Mann dann auch noch verschossen. Und der ist dann verblutet.
Das zweite Todesopfer von diesem Tag?
Genau, da war Josef Döbeli gewesen. Ein Chauffeur, auch mit Frau und Kind zuhause, hat sich dann trotzdem mutig, wie er offenbar war, dazu entschieden, um eben den Mörder zu verfolgen, obwohl er gewusst hat, wie gefährlich das so ist. Und ist dann dem tatsächlich tragischerweise auch noch zum Opfer gefallen.
Und da aber alles, in dem, dass eigentlich die Bevölkerung, die ihn ja verfolgt hat, also die haben das mitbekommen.
Ja,
die haben das aus, also fast nächster Nähe gesehen, dass jetzt der, der endlich hat, aber gleich dann schlussendlich auf ihn geschossen wird und der Janiger wieder davon kommt, oder?
Genau.
Dort am Seeufer. Also, wenn man uns die Szenerie vorstellt, wir sind irgendwo am Rapperswiler Seeufer, es hat irgendwie ein Schilf umeinander, viele Menschen, wo einfach alle wollen, den Janiger fassen.
Ja, sie haben es wollen, aber natürlich haben die meisten auch Angst gehabt. Also der Paul Janiger hat ein paar Mal noch sie angefaucht, Schreckschüsse in die Luft gemacht und gesagt, ja, lass mich jetzt einfach in Ruhe, lass mich jetzt einfach gehen. Aber so ganz hat er der grosse Mob an Menschen ist er dann doch nicht losgeworden. Genau, und ist dann ins Schilf in eine geflüchtete Not gedrungen.
Traut man sich an einem Mann nachzugehen, wo man gesehen hat, wann er zu wann er im Stand ist?
Offenbar ja. Also ich hätte mich an dieser Stelle auf jeden Fall nicht getraut, aber irgendwie ist da...
Rapperswiler Bevölkerung ist mutig gewesen.
Die sind mutig gewesen, genau. Es ist vielleicht
auch ein bisschen unüberlegt, denke ich, jetzt so.
Vielleicht hat man noch eine andere Vorstellung von seiner Bürgerpflicht gehabt. Vielleicht ist Selbstjustiz hat noch ein bisschen andere Rolle gespielt.
In der Schweiz von den 30er Jahren, oder?
Genau.
Das ist schon noch ganz anders
gewesen. Genau, und... Dann ist man dann offenbar, hat man sich ermächtigt gefühlt dazu, um mit Schiffsruder bewaffnet in dem Schilf umzustochern, umzuschlagen. Und tatsächlich hat es dann auch einer von den Rapperswiler Bürger geschafft, um den Paul Janiger so zu überwältigen.
Mit einem Schiffsruder?
Mit einem Schiffsruder, genau. Mit dem, da muss man sich vorstellen als...
Von einem so Ruderboot?
Ja, genau. Also da ist ein ziemlich dicks... Holzstück gewesen, genau. Und mit dem hat man dann den Mann, den Paul Janiger, getroffen am Kopf. Also hat ihm mehrere starke Schläge gegeben, sodass er dann schlussendlich auch bewusstlos geworden ist und ziemlich übel ausgesehen hat, wo man dann schlussendlich auch verhaftet hat.
Man sieht in deinem Artikel auch die Bilder, wo also die Polizeifotos von Paul Janiger, er ist wirklich, also er ist übel zugerichtet. Er hat ein völlig aufgeschwollenes Gesicht, weil sie ihn eben wahrscheinlich mit diesen Ruhe getroffen haben. Also er macht einen erbärmlichen Eindruck. Wenn man so sieht, man könnte fast Mitleid haben, wenn man ihn so anschaut, weil man denkt, mein Gott, was haben sie denn mit dir gemacht?
Er sieht, ja, es sieht wirklich übel aus. Er kann aber, also, oder er hätte trotzdem noch froh können sein, dass nicht noch mehr passiert ist, weil natürlich eben der Landjäger war tot gewesen, der Paul Janiger ist dem Mob, dem Lynch-Mob eigentlich ausgesetzt gewesen. Und man sagt, wenn die Polizei, die Kantonspolizei, nicht rechtzeitig ausgerückt wäre und ihn in Gewahrsam genommen hätte, dass die Rapperswiler umgebracht hätten schlussendlich. dass die so lange draufgeschlagen hätten, bis es überhaupt keine Nummer
gab. Weil sie ja eben auch gesehen haben, dass er einen von ihnen erschossen hat.
Ganz genau, ja. Die haben sich dann, ja, aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr können zurückheben. Genau.
Also die Kantonspolizei hat ihn sozusagen vor dem Mob gerettet.
Ganz genau,
damit ja. sie natürlich auch können, der Justiz zuführen.
Genau.
Weil ja. nur mit seinem Tod ist ja noch nichts sozusagen erreicht aus der Sicht von der Polizei, oder?
Überhaupt nicht. Genau, man hätte natürlich trotzdem wollen, Gerechtigkeit walten ja. lassen. Und
so ist er dann verhaftet worden und ihm ist der Prozess gemacht worden.
Genau, zuerst hat man noch in Rapperswil kurz eingesperrt und dann aber am gleichen Abend noch ist er in ein Gefängnis in die Stadt St. Gallen überführt worden. Genau. Und dort hat er dann auf den Gerichtsprozess gegen ihn können warten.
Hat er im Zug von dem auch den Taxifahrermord von Bar gestanden, den du vorher angetönt hast? Irgendwann hat man ihn ja wahrscheinlich mal befragt zu all seinen Daten oder zu, ja.
Ja, irgendwann ist ein gutes Stichwort, weil das erste Mal hätte man das überhaupt nicht machen. Also ungefähr 4 Wochen ist es gegangen, bis er wieder dazu fähig war, zum verhört zu werden. Genau, bis dann die Verletzungen mal einigermaßen abgeheilt sind und er hat können Rede und Antwort stehen, den Ermittler.
Und dann hat er alles gestanden?
Er hat ziemlich schnell alles gestanden, ja, genau. 4 Jahre ist es her gewesen, seit dem Taximord in Bar. Der war bis dorthin ungelöst. Er war zwar mal auf einer Verdächtigenliste, weil er sich dort mal diese Mordwaffe auch gekauft hat. Und dort mal ist man dann natürlich auf dieser Liste gelandet, wie man das gemacht hat. Aber seine Mutter hat entdeckt, dort mal. Da kommen wir wieder zu dem Verhältnis.
Da kommt die Mami wieder ins Spiel.
Genau. Die hat ihm dann ein Alibi besorgt und darum ist er dann nicht mehr in Frage gekommen als Täter. Und bei dem Verhör hat er es dann aber gestanden.
Und er hat eben nicht nur den Taxifahrermord gestanden, er hat eigentlich, mir kommt gerade das Wort Beichte wieder ein bisschen in den Sinn. Mhm. Er hat dann eigentlich bei der Kantonspolizei St. Gallen können beichten, was er in den letzten 7 Jahren alles angestellt hat.
Und wie er das gemacht hat, ja. Also er hat eigentlich seine ganze Lebensgeschichte diktiert gehabt und einer von den Ermittlern oder ein Beamter hat dann die ganze Geschichte auch aufgeschrieben gehabt. Genau. Und das ist auch ungefähr 4 Wochen gegangen, bis er dann fertig war mit dem Diktat.
Mhm. Ja, eben, also man schafft. Ich stelle mir das auch für ihn vor, er schafft sein ganzes Leben auf, sozusagen.
Ja, ich weiss nicht, in welchem Umfang das da stattgefunden hat, beziehungsweise was das da in ihm ausgelöst hat und ob da irgendeine Spur von Reue war. Ja. Aber in dem Fall war das Bestreben da gewesen.
Er hat die Taten gestanden, wir wissen, was er alles gemacht hat, was nur schon zu Rapperswil passiert ist an dem einen Tag. Ich stelle mir vor, einen klaren Fall im Prozess gegen den Paul Jerniger.
Ganz genau. Er ist dann im Mai 1938 vom St. Galler Kantonsgericht zum Tod verurteilt worden.
Also wir sind in den 30er Jahren in der Schweiz, da war die Todesstrafe noch möglich gewesen als Urteil. Aber sie ist zur Diskussion gestanden.
Sie ist zur Diskussion gestanden. Sie ist auch in vielen Kantonen oder in ein paar Kantonen auch durchaus mal durchgeführt worden. Mhm. Im Kanton St. Gallen aber nicht. Dort ist seit dem Jahr 1843 niemand mehr durch Todesstrafe umgekommen. Mhm. Da hat man ist zwar noch etwa mal verurteilt worden,
genau.
Man hat dann aber meistens ein Begnadigungsgesuch gestellt. Da war auch überhaupt kein grosser Aufwand gewesen.
Ja.
Und da hat dann das Parlament darüber abstimmen, ob dem Begnadigungsgesuch entsprochen wird, ob das bewilligt wird oder nicht. Der Paul Jerniger hat das auch gemacht und da hat dann auch das Parlament gefunden, nein, wir tun das in eine lebenslange Haftstrafe umwandeln.
Also man hat Leute zum Tod verurteilt, hat es aber nicht sozusagen vollstreckt, sondern in einem, wie du sagst, relativ einfachen Verfahren ist dann das in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt worden. Ja. Auch beim Paul Jerniger.
Mhm.
Das betrifft aber nur seine Taten, also reden wir hier von Rapperswil oder von all dem, was er in diesen 7 Jahren gemacht hat. Also der Taxifahrermord zum Beispiel, gehört der auch dann in die lebenslange Gefängnisstrafe?
Eben nicht. Also in dieser Zeit hat es noch kein einheitliches schweizerisches Strafgesetzbuch gegeben. Da hat man schon bald darüber abgestimmt, da können wir nachher nochmal dazu kommen. Mhm. Hat es aber nicht gegeben. Also das heisst, man hat in mehrere Kantonen gleichzeitig können angeklagt werden, einfach für die Straftaten, die man in den entsprechenden Kantonsgrenzen begangen hat. Also
St. Gallen, im Kanton St. Gallen hat man Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt, aber das berühmte Aber im Paul Irniger sein Leben kommt wieder im Kanton Zug, eben wo du sagst, in Bar für den Taxifahrermord. Dort ist er auch nochmal vor Gericht gestanden.
Genau, er ist ausgeliefert worden. Dort hat man tatsächlich noch von einer Auslieferung geredet, innerhalb von der
Kanton
Schweiz.
St. Gallen, vom Kanton Zug.
Ganz genau. Dann ist er dort angekommen. Es hat einen neuen Gerichtsprozess gegeben wegen dem Taximord. Und wir hätten dann relativ schnell auch wieder ein zweites Mal, das man im Kanton Zug zum Tod verurteilt.
Und er hat dann wieder so ein Begnadigungsgesuch einfach können machen?
Hat er gemacht, ja, tatsächlich. Aber er hat es dann aus unerklärlichen Gründen wieder zurückgezogen.
Also er wollte zuerst begnadigt werden, dann hat er gefunden, nein. Aber hat ja, also, haben denn die Todesstrafe noch vollstreckt im Kanton Zug? Oder hat er einfach gewusst, die machen es eh nicht?
Also es hat überhaupt keinen Grund gegeben für ihn, um das anzunehmen. Also wenn man kein Begnadigungsgesuch gestellt hat, dann ist man tatsächlich hingerichtet worden.
In der Schweiz? In den 30er Jahren?
In der Schweiz in den 30er Jahren, ganz genau. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich da vor Augen führt, durch das Fallbeil, durch die Guillotine.
Ist das beim Paul Irniger passiert?
Das ist beim Paul Irniger passiert, genau. Der Paul Irniger war der zweitletzte Schweizer, der jemals hingerichtet worden ist. Und zwar am 25. August 1939 im Gefängnishof in Zug.
Da findet das Leben von dem, wir haben ihn schon als schillernde Persönlichkeit bezeichnet, als Vagabund, als philosophisch interessierter Mensch, er war mein Strang. Aber am 25. August 1939 findet das Leben von Paul Irniger ein Ende. Mit genau. Der Guillotine, wie du sagst, als zweitletzte in der Schweiz.
Als zweitletzte, ja.
Und damit kommt eigentlich so ein bisschen Politik ins Spiel, weil der Fall Irniger hat ja auch einen Einfluss auf die ganzen Diskussionen, die hier mal gelaufen sind, eben zu der Abschaffung der Todesstrafe.
Mhm, ganz genau. Kurz nach seinem Mord in Rapperswil hat dann in der ganzen Schweiz eine Abstimmung stattgefunden, eben zu der Einführung eines einheitlichen schweizerischen Strafgesetzbuchs.
Das war sowieso geplant. Das ist jetzt mehr einfach ein Zufall, aber natürlich haben die Ereignisse in Rapperswil im Kanton St. Gallen wahrscheinlich das Urteil der Bevölkerung schon beeinflusst?
Ganz genau, weil eben da die Einführung eines einheitlichen Strafgesetzes, da hat auch die Abschaffung der Todesstrafe vorgesehen, und zwar in der ganzen Schweiz. Und jetzt ist man kurz vor so einer Abstimmung und dann passiert ein Doppelmord. Am helllichten Tag im Kanton St. Gallen. Da kann man sich vorstellen, ja, dass dann Bevölkerung nicht mehr ganz so aufgeschlossen war gegenüber einer Abschaffung der Todesstrafe.
Und jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, wie ist die Abstimmung ausgegangen?
Das Schweizer Stimmvolk hat mit 53,5% für ein einheitliches Strafgesetzbuch gestimmt.
Und St. Gallen?
St. Gallen haben diese Vorlage klar abgelehnt.
Hätte man sofort das Gefühl, das kann damit zusammenhängen, dass die zwei Morde passiert sind? Oder ist denn das einfach?
Da kann man mutmaßen darüber. Es hat damals natürlich noch keine große Meinungsforschungsinstitut geben, wo die Frage hätte können ermitteln. Aber wenn man sich die Geschehnisse vor Augen führt und vor allem, dass das so kurz vor der Abstimmung passiert ist, ist es meiner Meinung nach relativ wahrscheinlich, dass das eine große Rolle gespielt hat.
Hat aber sozusagen nichts geändert, weil das Schweizer Stimmvolk hat die Vorlage angenommen, also auch im Kanton St. Gallen und eben auch im Kanton Zug. Überall ist das einheitliche Strafgesetz nachher angewendet worden. Aber eben, wie wir wissen, für den Paul Irniger sozusagen zu spät, weil 1942 ist dann das erst eingeführt worden.
Zu dieser Zeit war er schon lange tot gewesen.
Ja. Und seitdem haben wir in der Schweiz ein einheitliches Strafgesetz. Ganz eigentlich genau. Erst seit 1942, wenn ich es mir so überlege.
Ja, eigentlich erst seit 1942, da sind wir ja vielleicht auch ein bisschen spät gewesen, aber man kann, denke ich, jetzt mal trotzdem froh sein, dass es angesichts von diesen paar Kriminalfällen, die die Diskussion nochmal zusätzlich angeheizt haben, kann man doch relativ froh sein, dass es dann trotzdem zu einem einheitlichen Strafgesetz gelangt hat. Ja.
Und kannst sicher sein, ich werde jetzt, wenn ich über das Schweizer Strafgesetz irgendwo etwas höre oder lese oder so, immer auch ein bisschen an die Geschichte von Paul Irniger müssen denken.
Es gehört meiner Meinung nach ein bisschen zusammen.
Tatort Ostschweiz. Eine Zusammenarbeit vom St. Galler Tagblatt und FM1.